Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Seit 3 Folgen heißt mein Herzensprojekt ja ein bisschen anders. Autor Insights. Aus gutem Grund, wie ihr bei der Geburtsstunde in Ausgabe 89 jederzeit nachhören könnt. Auch diesmal wird es tiefe Einblicke geben, vor allem in die deutsche Justiz. Dafür steht Richter Thorsten Schleif. Hallo, euer Ehren.
Guten Tag.
Und dafür steht Michael Zambikakis. Willkommen, Herr Professor Doktor.
Hallo.
Bevor er jetzt umswitcht und eine andere Ausgabe hört, weil er sagt, erstens hat er noch nie gesitzt, zweitens waren wir noch nie mit dem Gesetz in Konflikt und was haben wir mit der Justiz zu tun? Das geht manchmal schneller, als ihr denkt. Und zum Zweiten gibt's eine Frau in der Runde, die zwar auch die erste aus ihrer Berufsgruppe ist, die bei Sprenger spricht, aber eine Lehrerin, die hatten wir doch schließlich alle. Hallo, Kerstin Brune.
Hallo, bleiben die jetzt besser dran oder sind sie noch schneller weg bei Lehrern?
Also wenn die Lehrerin so klingt, wie du klingst, dann bleiben die bestimmt dran. Außer du sagst jetzt, du unterrichtest Philosophie und Geschichte.
Philosophie und Deutsch. Und ich gebe noch Hausaufgaben nachher.
Wir alle kriegen noch Hausaufgaben? Okay. So klingt die Lehrerin 2022. Wie klangen denn eure, Thorsten? Gehen wir mal ins Jahr 92.
Ja, also so eine schöne Stimme wie Kerstin hatte keine meiner Lehrerin. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Allerdings habe ich auch durchaus Lehrer gehabt, die ich in sehr positiver Erinnerung habe. Also Lehrer wäre für mich jetzt kein Grund, einen Podcast unbedingt abzuschalten.
Ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, also kann ich jetzt schlecht sagen, dass ich deshalb ausschalten würde. Also im Gegenteil. Ich habe aber auch die Schulzeit positiv in Erinnerung. Sicherlich waren damals noch manche Lehrer ein bisschen strenger, so im Tonfall und in der Tonart. Jetzt für mich pädagogisch war das kein Fehler, wenn man mal deutlich auf das eine oder andere hingewiesen hat. Aber ich glaube, dass sich in der Schule so viel getan hat und auch, wenn das nicht viele gerne hören oder glauben mögen, auch wirklich auch zum Positiven verändert hat, dass deshalb garantiert niemand ausschalten sollte. Aber das heißt natürlich nicht, dass man da noch vieles, vieles verbessern kann. Und ich glaube, die Zeiten da, Fernunterricht und so, da konnte man sicherlich noch viel lernen und hat es, glaube ich, auch gemacht zum Teil, aber da stand man wahrscheinlich mal ganz am Anfang.
Ja, welche Fächer?
Französisch und Geografie.
Oha.
War die gute Schüler?
Wer outet sich zuerst?
Michael.
Ja, ich glaube, ich war ein ganz guter Schüler. Damals war es so, dass, glaube ich, auch noch ein bisschen weniger zum Beispiel aus Gymnasium gegangen sind. Aus unserer Grundschulklasse waren das 3, meine ich, und da war ich zumindest dabei.
Kerstin?
Ja, doch, da hatte ich, glaube ich, Glück, dass mir das nicht so schwer fiel und dass ich auch an vielen Sachen Spaß hatte. Also das war jetzt keine Quälerei und ist ganz gut gelaufen. Und ja, danach hat es mich dann interessiert, erstmal zu schreiben und alles zu werden, nur keine Lehrerin.
Aber du bist gerne Lehrerin, hört sich.
Absolut.
So an.
Also ein ganz großartiger Job. Ich habe ja jetzt im Moment das Vergnügen, dass ich mal auch in so einen anderen Job reingucken konnte, eben was zu schreiben. Aber habe eben nach wie vor eine volle Stelle und das befruchtet sich ganz toll und ich würde das auch nie hergeben wollen.
Und wie kam es dann überhaupt, dass du zur Feder gegriffen hast?
Ne, das habe ich schon immer gemacht. Also ich habe schon in der Schule geschrieben, habe dann bei einer Lokalzeitung nebenher gejobbt, also so als freie Mitarbeiterin mal was geschrieben, dann nach der Schulzeit da ein Praktikum gemacht, im Studium das auch erstmal drauf angelegt, in Journalismus zu gehen. Und dann war das ganz interessant, weil so zu der Zeit Print irgendwie so ein bisschen in die Knie ging oder man wusste nicht so richtig, wie das weitergeht. Und der Chef vom Kulturteil, mit dem ich da viel zu tun hatte, der sagte, ein Freund von ihm hätte auf Lehramt studiert. Und damals waren ja die Studiengänge noch total ähnlich. Also entweder Magister oder wer Lehramt macht, studiert fast in der gleichen Vertiefung die Fächer, hat aber noch eine Didaktikausbildung. Und der hatte dann eben noch die Wahl, ins Lehramt zu gehen und dann eben auch zu gucken, wie sieht das aus mit Familiengründung und so weiter. Also der hatte dann einfach eine größere Auswahl nachher. Und das schloss ja nicht aus, dass man ins Volontariat geht. Und ich habe mich dann umgeschrieben, habe Lehramt studiert und dann habe ich ein Praktikum gemacht und dann war es so ein bisschen um mich geschehen. Also da hatte ich vielleicht auch einfach total Glück, dass ich da in so eine ganz lustige und lehrreiche Umgebung geraten bin. Und das hat total Spaß gemacht. Toller Job und man muss ja das Schreiben nicht aufgeben.
Wann schreibst du?
Ja, das ist natürlich sehr angelehnt an den Schultag. Also muss ich gucken, wann bin ich da und wann habe ich Zeit. Aber ich schreibe natürlich auch, wenn mir da was einfällt, wenn ich da so ein Run habe, dann muss das halt raus. Dann kann das auch Abend sein, wenn ich eigentlich ins Bett gehen wollte. Oder eigentlich schreibe ich eher morgens, am Wochenende morgens. Mhm. Kann ich am besten.
Richter können ja wahrscheinlich immer schreiben, oder? Das merkt doch keiner, wenn du irgendwas anderes aufschreibst da oben.
Nö, das fällt nicht auf. Also wenn der Anwalt nicht hinguckt, das ist... Nein, aber ich bin tatsächlich auch ein Morgenschreiber. Stehe dann meistens sehr früh morgens auch auf. Und wenn ich schreibe, dann auch sehr routiniert und auch sehr diszipliniert. Das heißt, dass er dann wirklich jeden Tag, wenn ich ein neues Projekt habe, jeden Tag morgens eine Stunde. Und bis das Buch eben abgeschlossen ist. Und dann mache ich auch wieder eine längere Zeit Pause, dann schreibe ich gar nichts. Aber bis ich so ein Projekt abgeschlossen habe, ist dann wirklich jeden Tag konzentriert morgens, normalerweise 5.30 Uhr, spätestens 6 Uhr sitze ich am Schreibtisch, eine Stunde schreiben. Ja, das ist so meine Art, die Bücher dann fertigzustellen.
Hm? Ja, also ich bin Abendschreiber, also geschrieben wird, wenn in der Freizeit letztlich, das ist dann bei mir eher abends. Morgens würde ich, glaube ich, nicht auf die Idee kommen. Ich bin natürlich, ich falle ja insofern ein bisschen aus dem Rahmen, weil ich ja eher hier der Fachbuchautor bin und weiß nicht, ob sich dadurch was Besonderes ergibt. Thorsten macht ja, wenn ich es so richtig sehe, mehr oder weniger auch ein bisschen beides. Mhm. Wobei, Thorsten, ich wollte dich das eben noch fragen, wo wir bei diesem Lehrer-Dasein waren. Bist du eigentlich auch Lehrer? Also machst du irgendwas Didaktisches nebenbei? Man könnte ja von Referendaren ausbilden bis Repetitorien oder Ähnliches auch treiben.
Ja, ich habe tatsächlich über 10 Jahre lang Anfänger und Fortgeschrittene AGs gegeben. Das ist richtig. Das habe ich gemacht. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe aufgehört vor 2020 oder 21, also entweder letztes oder ich meine vorletztes Jahr habe ich die letzte AG noch begleitet bis zum Ende. Es war eine fortgeschrittene AG, die quasi noch mit ins Examen rein und danach habe ich dann aufgehört damit, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, den Anschluss zur Generation verloren zu haben. Also es waren oft so gewisse Unstimmigkeiten, wenn ich was aufgegeben habe und mir dann eben gesagt wurde, ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen viel und Work-Life-Balance oder vielmehr dieses Work-Life-Blending, da hatte ich dann etwas weniger Verständnis für, weil ich bin halt noch durchs Examen gekommen, indem ich mich 7 Tage in der Woche hingesetzt habe und dann so meine 10 Stunden am Tag gelernt habe. Und dann kam eben sowas, ja, sie hatten uns ja keine Zeit gegeben, den Text vorzubereiten. Wir hatten ja nur einen Tag. Und dann meinte ich, Moment, heute ist Montag, ich habe Ihnen den noch am Donnerstag gegeben. Und dann hieß es ja, also ist doch nur der Freitag. Und dann meinte ich, naja, theoretisch ist da auch noch der Samstag und der Sonntag. Aber da wurde ich dann angeguckt wie so ein Auto. Und dann merkte ich langsam, okay, das ist möglicherweise einfach, haben wir da Differenzen, was das Lernen angeht in der Examensvorbereitungsphase.
Ja, zumal das ja auch sehr ungewöhnlich ist bei den Juristen, die ja in der Zeit ja sogar bezahlt werden vom Staat, was ja auch keine typische Konstellation ist. Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf?
Jahrgang 80.
Dann kannst du jetzt ganz geschickt Kerstin auch nebenbei fragen, wie alt sie ist.
Ja, auch beinahe Jahrgang 80, noch ganz knapp 79.
Da bist du der Älteste, Michael, oder?
Ja, leider ja, 72.
Aber auch nicht viel, oder? Nochmal, du bist Jahrgang?
72, ja.
72.
Aber ich merke schon so einen Generationenbruch zwischen uns. Ich verstehe euch eigentlich auch kaum noch. Bei mir hatten ja die Wochen zum Teil 9 Tage.
Ja, stimmt. Das war noch die harte Zeit. Ja,
genau. Dafür bist du aber auch der Erste in so einer Runde, der eine eigene App hat.
Naja, also das weiß ich nicht, aber tatsächlich habe ich eine eigene App, ja. Soll ich die mal was klären und erzählen, was damit auf sich hat, genau.
Ist das was für unterm Tisch im Unterricht?
Ich würde sagen, nein. Ah. Also wenn man sein Handy nimmt, dann ist da eine App, wie man das so kennt, da würde man das Logo unserer Kanzlei, das ist eine Eule, sehen. Und wenn man verhaftet wird oder wenn aber einem gerade durchsucht wird, dann kann man da drauf drücken und kann sich ganz schnell helfen lassen. Man kann mit einem Knopf sofort wirklich einen Anwalt bekommen, einen äußerst kompetenten oder eine äußerst kompetente Anwältin. Man kann auch was den Durchsuchungsbeschluss direkt einscannen mit einem Knopfdruck. Der landet dann direkt beim Anwalt. Das bringt natürlich eine irre Beschleunigung bei der Prüfung, ob jetzt das Vorgehen beispielsweise der Strafverfolgungsbehörden da rechtmäßig ist oder nicht. Und man kann halt viel schneller agieren und man muss sich jetzt nicht 10 Verhaltensregeln merken, sondern kann einfach sehr, sehr schnell reagieren. Und das kann und soll einem das Gefühl von Sicherheit geben, dass man auch im Notfall jedenfalls sich schnell beraten lassen kann. Und es sieht natürlich cool aus.
Finde ich sehr gut. Also das fehlt mir manchmal generell in unserer Zunft, also der Jura-Welt, dass wir da oft, was moderne Techniken angeht, leider hinterm letzten Berg stehen und gar nicht vorwärts kommen. Deswegen, ich finde das immer sehr beeindruckend, dass es Anwälte gibt, die eben sagen, bitte, da ist eine neue Technologie, warum nutze ich die denn nicht auch für unser Metier? Das fehlt mir immer so ein bisschen, gerade wenn man im Staatsdienst ist.
Ich wollte nochmal zu dieser App fragen, wer lädt sich das runter? Weiß man das? Also brauche ich die nur, wenn ich, weiß ich nicht, Bankräuber bin und habe die dann auf dem Handy oder wer?
Also ich würde sagen, wenn man Bankräuber ist, ist man sehr gut beraten, sie dabei zu haben, weil natürlich dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass man irgendwann wirklich ernsthaft Hilfe braucht, ziemlich groß ist. Aber ich glaube, jetzt typischerweise wären es Mandanten von uns natürlich, die unsere Beratung suchen und die heutzutage, das sind im Wesentlichen Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmer, die einfach fürchten, bei der Fülle der gesetzlichen Anforderungen vielleicht irgendwann im Fokus von Ermittlungen zu stehen, ob zu Recht oder Unrecht, ist ja im ersten Moment eigentlich auch egal, weil die Situation sehr belastend ist und dann mit Medienöffentlichkeit und allem einhergeht. Ich glaube, da fühlt man sich einfach besser aufgestellt. Außerdem kann man ja gar nicht das sozusagen komplett durch eigenes Verhalten absichern, dass das einem nicht geschieht. Gerade im komplexen Unternehmen, nehmen Sie irgendeine Riesen oder nehmen Sie irgendein großes Unternehmen, da kann ja auch einfach irgendein Mitarbeiter gegen Gesetze verstoßen und dann steht halt die Staatsanwaltschaft im Haus und dann meine ich, gehört es heutzutage auch zu einer guten Unternehmensführung dazu, auch für so einen Notfall gerüstet zu sein und auch Mitarbeiter, gerade auch welche, die ja davon überhaupt nicht betroffen sein müssen, irgendwie zu schützen. Ich habe aber auch noch einen Punkt bei eurer Diskussion zu der Frage, wie steht man zu neuen Technologien? Ich denke, oder meine These wäre, dass es einen Unterschied gibt. Ich glaube, bei den Lehrern und Lehrerinnen war es so, dass ihnen teilweise einfach die Kompetenz fehlte. Und die musste man sich dann beibringen und hat man ja dann auch gemacht, was sicherlich auch viel, viel Eigeninitiative und Engagement bedeutete, um da auf die technische Höhe zu kommen. Ich glaube, bei Juristen ist mein Eindruck, ist es manchmal ein bisschen anders. Da ist gar nicht der Wille auch nur vorhanden, sich auf diese Sachen einzulassen, weil man sich als Jurist häufig auch so furchtbar unentbehrlich vorkommt und sagt, ja, alles, was wir machen, das ist so hochkomplex, das kann keine Maschine abbilden. Und ich glaube, dass das zum großen Teil Quatsch ist. Aber vielleicht hat man da Angst, sich so ein bisschen selbst abzuschaffen, was aus meiner Sicht nicht passieren wird. Aber es gibt so eine ganz andere Abwehrhaltung aus meiner Sicht, die aus diesem Selbstverständnis herauskommt, dass so einen richtigen Fall, das kann halt nur ein Jurist lösen und da kann halt auch eine Maschine nicht viel bei helfen.
Ja, also die These würde ich sofort so unterstützen. Sehe ich ganz genauso. Ich weiß, dass ich das ist bestimmt fast 15 Jahre her, mal bei meinem damaligen Gericht, wo ich damals gearbeitet habe, vorgeschlagen habe, eine Datenbank zu machen, wo man relativ schnell dann mit ein paar Stichwörtern ein Urteil auch finden kann, das einem vielleicht dann weiterhilft. Und da war dann also massive Gegenwehr fast aus dem ganzen Kollegenkreis, insbesondere aus dem etwas älteren Kollegenkreis, die sagt, ja, kann nicht sein, dann hätte ein anderer ja mein Urteil und könnte dann abschreiben und so weiter. Und allein dieser Gedanke eben, dass das eigene Urteil, für das es ja keinerlei Copyright-Lizenzen gibt, so wichtig ist, dass dann nicht ein anderer damit arbeiten kann. Das ist in der Tat dieses Unentbehrlichkeitsgefühl, das trifft es eigentlich sehr schön. Hm, sehe ich genauso.
Witzig ist das natürlich gerade bei Urteilen, die ja im Namen des Volkes gesprochen, sozusagen ein persönliches Copyright haben können.
Ja, ja. Das war auch mein Gegeneinwand, der aber leider nicht auf sehr fruchtbarem Boden gestoßen ist.
Aber Thorsten, noch eine Frage an dich, weil du so ein disziplinierter Schreiber bist. Woher kommt denn überhaupt das Bedürfnis, schreiben? Weil du hast ja nun mal einen Beruf, in dem du gezwungen bist, ohnehin recht viel zu schreiben.
Mhm. Tatsächlich habe ich gerade Parallelen zu Kerstin feststellen können, als sie von ihrer Geschichte erzählt hat. So war es bei mir ursprünglich auch. Also mein Erstwunsch war nicht etwa Jura, sondern Journalistik und Komparatistik. Und hatte dann auch tatsächlich bei einem befreundeten Journalisten Praktikum gemacht und ihn auch eine Zeit lang begleitet und mir dann auch überlegt, doch, das ist was für dich. Bis er mir dann sagte, überleg dir das gut, das ist am Anfang oder kann am Anfang eine extrem brotlose Kunst sein, wo du wirklich dann auch von der Hand in den Mund leben musst, was das Finanzielle angeht. Und das hat mir damals tatsächlich eine gewisse Sorge bereitet, eine gewisse Angst. Und dann hatte ich gleichzeitig einen zweiten Nebenjob in der Anwaltskanzlei gehabt. Und da hatte mich dann die Anwältin ermutigt und gesagt, ich glaube, Jura ist was für dich, guck's dir doch wenigstens mal an. Und ich hatte damals von Jura nur gehört, ist extrem dröge, ist todlangweilig, hatte dann aber trotzdem beschlossen, komm, schreib's dich mal für ein Semester ein, danach sagen, ist nichts für dich, kannst du ja immer noch. Und ab der ersten Vorlesung hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Das war dann auch der Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich bleibe auf jeden Fall dabei, habe auch sehr schnell da, im Gegensatz zu meiner schulischen Zeit, gute Noten bekommen. Und habe dann so das Schreiben ja wieder aus den Augen verloren, was mir bis dahin immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und das ist dann wiedergekommen tatsächlich, dass ich immer mal wieder Sachen aufgeschrieben habe, die mir gerade im Justizdienst nicht gepasst haben oder auch mal Ideen aufgeschrieben habe, dass ich Märchen für meine Töchter geschrieben habe. Und irgendwann hatte ich dann sehr viel zusammen für ein erstes wirklich Buch im Bereich eben Justizkritik auch. Und da hatte ich dann ein Schlüsselerlebnis, dass mir eine Schülerin, die als Zuschauerin hinten drin saß, eine Frage nach der anderen stellte zu unserem Beruf und an meinen Antworten auch merkte, dass da durchaus meiner Meinung nach einiges im Argen ist. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich weiß, irgendwann will ich dazu auch mal ein Buch schreiben. Und dann sagte sie, warum tun Sie es nicht einfach? Ich würde es lesen. Und das war der Punkt, wo ich da wirklich an dem Tag angefangen habe, das erste Buch zu schreiben. Und 3 Monate, 4 Monate, nicht ganz was, später war es fertig. Dann habe ich das auf Anraten meiner Frau, die ist ebenfalls Richterin, einem Verlag geschickt. Ehrlich gesagt auch nicht wirklich geglaubt, dass der Verlag da Interesse dran hat. Dann kriegte ich aber sehr schnell eine sehr positive Rückmeldung und dann stand auf einmal das erste Buch da und das hatte dann auch gleich eingeschlagen und dann hatte ich Blut geleckt und habe dann einfach weitergeschrieben und da auch wirklich Spaß dran gefunden. Also ich habe gemerkt, dass das einerseits extrem beruhigend, fast schon meditativ sein kann, dieses Schreiben. Erstmal nur die Sachbücher, die ich geschrieben habe und während Corona habe ich dann durch Zufall den Carsten Düss kennengelernt, Achtsam Morden, die Reihe. Und hatte mich mit ihm dann unterhalten und gesagt, ich habe da auch eine Idee für einen Kriminalroman, habe ihm das erzählt und er sagte dann, die Idee ist doch richtig gut, versuch's doch mal beim Verlag unterzubringen. Und ja, das war dann das Nächste und auf einmal stand der erste Roman da. Also das war immer so ein bisschen die Gelegenheit hat sich geboten und ich habe einfach zugegriffen.
Wie lernt man denn Düss zufällig kennen?
Über einen gemeinsamen Bekannten. Und zwar habe ich zu meinem ersten Buch, zu dem Urteil Ungerecht, mal einen Vortrag gehalten in Berlin. Das war eine Reihe, die von Patrick Lünen, einem Radiomoderator, moderiert wurde, mit dem ich dann mich auch danach so ein bisschen unterhalten habe und in Kontakt geblieben bin. Und irgendwann rief er mich mal an und bestellte mir liebe Grüße von Carsten Düss, der wohl mein erstes Buch gelesen hat, und richtete so in etwa aus, sag dem Mann mal, der soll mehr schreiben, der kann nämlich schreiben. Und ja, dann fragte ich eben, ob er mir im Gegenzug mal den Kontakt zum Carsten Düss vermitteln kann. Und er sagte, du, ich frag den, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und dann kam 10 Minuten später, Carsten freut sich auf deinen Anruf, hier ist die Privatnummer. Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
Ja, weiß ich jetzt ja, wie ich an den Rand komme, endlich mal. eine Frage an den Professor. Die Antwort, die kann er nachher irgendwann geben. Wir fixen ihn jetzt an, dass er eben nicht mehr nur Sachbücher schreibt. Die Frage, die wir jetzt beantworten, mit dem Fachanwalt für Strafrecht, Medizinrecht und weiß ich was. Warum eine Eule?
Ja, warum eine Eule? Also als ich die Kanzlei jetzt gegründet habe unter eigenem Namen, der Name ist ja Zambikakis, man hört ja auch, dass es kein deutscher Name ist, und wollte immer schon ein Logo haben. Vielleicht fangen wir mit dem Logo an. Ich wollte immer schon ein Logo haben, weil ich die Kanzlei nicht als persönliche Kanzlei entwickeln wollte, sondern als Marke, die für Qualität steht und wo es nicht auf die Person ankommt. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, mich irgendwann selber da ein bisschen rausziehen zu können, dass trotzdem die Leute die Marke aber kaufen und gut finden, weil sie wissen, da steckt immer diese Qualität hinter, wofür der Name steht. Jetzt ist aber ein griechischer Name nicht per se in Deutschland werbewirksam, auch gerade nicht zu Zeiten, als ich die Kanzlei in dieser Form gegründet habe und hatte überlegt, wie könnte ich vielleicht mit diesem erkennbar griechischen Namen ein Logo dazu entwickeln, das positiv besetzt ist. Ein Eurozeichen wäre es vielleicht nicht gewesen. Und dann kam ich auf die Eule, weil sie, glaube ich, für die meisten Menschen positiv besetzt ist, ein Bezug zu dem griechischen Namen sich durchaus ergibt, und das schien mir dann insgesamt ein stimmiges Konzept zu sein. So findet man jetzt die Eule in verschiedenen Formen wieder, insbesondere dann zum Beispiel in den Produkten. Also die App, da, die besteht praktisch nur aus dem Eulenlogo, wenn man es anklicken möchte.
Dass der Name jetzt nicht norwegisch ist, da wären alle drauf gekommen. Dass der Mann aber auch noch norwegisch spricht, sag ich euch jetzt nur mal so. Klar, bei Eule denkst du natürlich sofort an Griechenland, von wegen Eulen nach Athen tragen.
Ja, wo habe ich jetzt eine Eule?
Nein, ich habe ja auch aufgepasst gespannt. Im Philosophieunterricht. Die Ach, Eule so. Ist ja auch das Symbol für Weisheit.
So. Von Athene.
Ja, ich habe eher einen Maulwurf jetzt. Das ist ja jetzt eher das Symbol, also klar, Anspielung auf den Roman, der Die Jahre des Maulwurfs heißt. Und da habe ich dann sozusagen die Vorzüge dieses Tieres entdeckt.
Wahnsinn, deshalb schreibt die Frau keine Krimis, weil sie mir den Cliffhanger auch noch kaputt macht.
Oh, Entschuldigung.
Mann. Wenn sie mir jetzt schon den Cliffhanger kaputt gemacht hat, dann muss sie jetzt auch warten mit ihrem Maulwurf, weil zwei Fragen sind ja noch offen geblieben. Eine, die ihr euch vielleicht selber gestellt habt: Wieso spricht der Mensch mit dem griechischen Namen Norwegisch?
Also das ist einfach zu beantworten, weil der Mensch mit dem griechischen Namen nicht nur Grieche ist, sondern auch Norweger. Also zwei Staatsangehörigkeiten, die griechische und die norwegische, nicht die deutsche, man dem entnehmen kann. Und das liegt daran, dass mein Vater Grieche und meine Mutter Norwegerin ist oder sind oder waren. Meine Mutter ist gestorben, mein Vater lebt noch.
Das heißt, wenn du Söhne hast, die heißen dann Zambikakison?
Dann müssten das Isländer sein, aber ich habe einen Sohn, der heißt aber nicht Zambikakison. Der heißt Mael, weil meine Frau halb Bretonin ist und das ein bretonischer Name ist. Also unsere Kinder haben 4 Staatsangehörigkeiten.
Wahnsinn. Warum? Ich glaube, ihr sitzt in Köln, ist richtig, oder?
Ja, also da ist unser Hauptsitz der Kanzlei, ja.
Und wie in 3 Teufelsnamen küsst du nach Köln?
Ja, Also ich bin das Produkt einer ganz Urlaubsliebe. Also meine Mutter war eine der ersten Touristinnen aus Norwegen in Griechenland und dort hat sie sich in meinen Vater und mein Vater sich in sie verliebt und mein Vater ist dann später nach Köln an die Sporthochschule gekommen, hat dort studiert und meine Mutter ist dann nachgezogen und letztlich sind die dann hier geblieben und die beiden Kinder, von denen ich eins bin, sind dann auch hier geboren und auch im Wesentlichen hier aufgewachsen.
Spannend.
Guck mal, da war dann doch noch mal wieder irgendwo der Hashtag Sports. Ich bin ganz begeistert. Die zweite Frage, die ich dir gestellt habe, sollen wir die noch schieben, bis du wirklich am Ende angefixt bist? Oder bist du jetzt schon angefixt? Willst du jetzt schon Fiktionen schreiben statt Riesenschmöker?
Nee, also angefixt war ich da schon immer. Das hat mich immer schon interessiert. Ich habe halt nur so viele andere Ideen immer so in fachlicher Hinsicht gehabt, dass ich da noch nicht zugekommen bin. So recht. Ich bräuchte das jetzt nicht zur absoluten Erfüllung. Ich will das aber auch nicht ausschließen, dass mir das Spaß machen könnte. Aber wie gesagt, die Zeit ist dann irgendwie auch dann nicht unendlich verfügbar, wie wahrscheinlich hier jeder in der Runde schon selbst gemerkt hat. Und ach, die Lust da um 5 Uhr aufzustehen, um jeden Tag eine Stunde zu schreiben, die hat sich dann bei mir auch noch nicht. Aber nö, deshalb höre ich hier ganz, ganz gespannt zu und finde auch die Wege, die da jeweils hingeführt haben, total spannend. Ich noch ein bisschen kurioser ist es ja bei Thorsten, der ja über, ja, kann man sagen, so populäre Fachbücher, oder würde ich dir damit Unrecht
tun? Nein.
Sozusagen ans Veröffentlichen von Büchern gekommen ist. Und das finde ich ganz interessant, weil dieser Einstieg in diese Welt, die scheint mir, wie gesagt, wie so ein Selbstläufer zu sein. Ich das soll gar nicht zu kritisch klingen, aber der Thorsten hat justizkritische Bücher geschrieben und dass das etwas ist, was in der Aufnahme geliebt wird. Also ich will jetzt nicht sagen, der Nestbeschmutzer, aber da sagt einer mal wirklich, wie es wirklich ist. Und das ist auch nicht irgendeiner, der das von außen kritisiert, sondern einer, der es von innen kennt, dass das irgendwie gut ankommt. Das halte ich für sehr nachvollziehbar. Also das wundert mich nicht. Mhm. Und dann den Sprung zu machen und zu wagen, jetzt mache ich aber was ganz anderes, wo man sich sozusagen auf dieses Kriterium nicht mehr wird verlassen können, sondern wo einfach die Geschichte zählen wird. Ist die jetzt spannend oder nicht? Ich glaube, darauf wird sich zurückführen lassen, ob man so einen Krimi aus der Hand legt oder nicht. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Terrain und das halte ich für letztlich für viel mutiger und bin sehr gespannt, was daraus wird und drücke aber sehr die Daumen. Das ist für mich das gewagtere Experiment, wenn ich das so sagen darf.
Mhm, danke.
Ich weiß nicht, ob du das selbst auch so empfindest.
Es war auf jeden Fall, es war eine extreme Herausforderung, weil Roman ist auch von der Art zu schreiben ganz, ganz anders als auch ein populäres Sachbuch. Und das war am Anfang auch eine starke Herausforderung, die ich auch ohne meine Frau auf gar keinen Fall gemeistert hätte. Als ich nämlich angefangen habe, hatte ich im Prinzip die Geschichte im Kopf und habe angefangen leider zu schreiben fast schon, wie ich auch ein Sachbuch geschrieben hätte. Und dann hatte meine Frau so die ersten 2, 3 Kapitel gelesen und sagte, ist todlangweilig, das liest kein Mensch.
Ja, aber wenn dir das keiner gesagt hätte, wäre es nie was geworden.
Ja. Und dann meinte ich, aber wie schreibe ich denn? Und dann sagt sie, ist überhaupt kein Problem. Moment. Und dann ist sie zum Teil durchs Haus gelaufen, zum Teil an ihr Kindle gelaufen und sagte, pass mal auf, hier liest du bitte mal die ersten 3 Kapitel, das hier liest du komplett, das liest du auch, das auch. Das musst du auch lesen, der schreibt extrem spannend Dialoge, das da auch. Und dann hat die mir wirklich so eine Leseliste zusammengestellt. Und danach dachte ich, okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Und dann habe ich die 3 Kapitel nochmal neu geschrieben und dann sagte meine Frau, alles klar, schreib's zu Ende. Das ist gut. Und so war es dann tatsächlich auch. Also ich musste mich komplett umgewöhnen, was den Schreibstil angeht. Ist mir, glaube ich, toi 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 ganz gut gelungen. Jedenfalls, was so die ersten Kritiken seit Erscheinen des Romans sagen. das war eine tolle Herausforderung. Es war spannend, mal was ganz anderes zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich plane gerade wieder ein zweites Art Sachbuch mit meinem Kollegen zusammen, mit dem Dr. Patrick Buro. Aber der nächste Roman liegt jetzt auch schon beim Lektor. Also der kommt im nächsten Jahr auch raus. Das ist dann eine Fortsetzung auch wieder von Richter Morden besser.
Populär erhebst du keinen Einspruch, wenn ich lese, wo unsere Justiz versagt, von Messerstechern, Kinderschändern und Polizistenmördern, ein Richter deckt auf. Dann klingt das ja fast populistisch.
Ja, wobei, es ist polarisierend. Also ich bin auch jemand, der durchaus polarisiert. Es sind sehr, sehr wichtige Themen, die mir auch persönlich immer an die Nieren gehen. Und das Problem ist, dass das sehr schnell, finde ich, heute so der Stempel populistisch draufgesetzt wird, wenn etwas polarisierend ist und wenn etwas, ich sag mal, nicht Mainstream ist und nicht political correct ist. Und das sind meine Bücher auf gar keinen Fall. Es ist weder Mainstream noch political correctness. Das mag ich auch nicht, so schreibe ich auch nicht gerne. Sie sind polarisierend, gar keine Frage. Aber populär und populistisch ist ja auch noch ein Unterschied. Und ich würde es selber nicht als populistisch beschreiben, wobei der Titel, Titel sind ja immer vom Verlag ausgesucht, muss man dazu sagen. Also mein Titel war bei beiden Büchern, bei Urteil ungerecht und bei Wo unsere Justiz versagt, viel, viel harmloser. Und der Inhalt ist, behaupte ich mal, dann auch wieder harmloser als das, was draußen draufsteht.
Darf denn ein Richter alles, also schreiben?
Grundsätzlich schon, ja. Also natürlich in den Grenzen des Strafrechts, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich gibt's da wenig Grenzen. Also das, wie gesagt, Urteil ungerecht und Wo unsere Justiz versagt, das sind ja justizkritische Bücher. Dazwischen habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Endlich richtig entscheiden. Da geht's tatsächlich rein um Entscheidungspsychologie, das ist auch des Alltags. Das ist eher ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Das hat also mit Gericht ehrlich gesagt kaum was zu tun. Da geht es wirklich um Alltagsentscheidungen, vom Autokauf über Aktienkauf und so weiter. Und beim Roman ist man sowieso wieder sehr, sehr frei drin. Also das war so, am Anfang wurde das von sehr, sehr vielen befürchtet. Da kommt bestimmt jetzt die Anweisung, auf gar keinen Fall mehr schreiben und so weiter. Und der kriegt bestimmt Ärger. Also bisher muss ich wirklich mal sagen, ich habe auch von keinem Dienstvorgesetzten bisher auch nur ansatzweise mal den Anruf bekommen, Achtung, das geht nicht, kannst du nicht machen und hör auf damit. Deswegen grundsätzlich darf ein Richter alles schreiben. Also schwieriger wird es dann natürlich, wenn ich, sage ich mal, Gutachten schreiben würde und so weiter. Das wäre tatsächlich was schwieriger ist, weil das von der finanziellen her natürlich oder von der Unabhängigkeit her schwieriger sein könnte. Aber Bücher grundsätzlich natürlich.
Thorsten, du hattest mir eben bei einer These zugestimmt. Ich hätte noch eine weitere These. Da würde mich interessieren, ob du ihr auch zustimmst. Also ich vermute nicht, aber wir sitzen ja so harmonisch zusammen, sodass ich das zumindest mal in den Raum werfen möchte.
Bitte.
Also diese Kritik von Richtern am Justizsystem. Ich glaube, die wird in der öffentlichen Wahrnehmung mal relativ hoch angesiedelt, weil man sagt, ja, da spricht ja einer, der wirklich im System sitzt und Bescheid weiß. Und ich glaube, dass das für viele Teilbereiche auch gilt. Wie sind Gerichte ausgestattet? Wie sind Richter ausgebildet? Wie wird man Richter? Sind es eigentlich geeignete Personen, um so wichtige Sachen zu entscheiden und so weiter und so fort? Was allerdings so eine Kritik, also wird nicht zu lasch gestraft oder müsste man nicht viel härter gegen das eine oder das andere vorgehen. Da scheint mir eigentlich ein Richter denkbar ungeeignet. Ich will nicht sagen völlig inkompetent, das wäre auch nicht richtig, aber sehr wenig kompetent zu sein, weil ein Richter kennt ja nichts anderes als seinen eigenen Gerichtssaal. Du weißt ja eigentlich nur, wie es bei dir im Gerichtssaal wirklich zugeht. Also ich kenne ja viel mehr Gerichtssäle, viel mehr Richter, viel mehr Verhandlungsstile über die Bundesländer hinaus. Also mein Blick wäre aus meiner Sicht ein deutlich breiterer als deiner. Und mich wundert das immer, dass sozusagen, oder mich wundert das nicht, also laienhaft kann ich das verstehen, sondern A, das ist ein Richter, der weiß genau, wovon er spricht. Und ich denke, eigentlich wissen die Richter ganz wenig über den Strafprozess, über den eigenen Gerichtssaal hinaus oder über das, was vielleicht die Berufungsgerichte oder Revisionsgerichte, die überein sitzen, zu den eigenen Urteilen sagen.
Mhm. Stimme ich dir grundsätzlich zu, ja. Bei mir ist das ein Punkt, ich beschäftige mich auch sehr viel immer mit Rechtsprechung, Statistik. Also das ist auch der Punkt, der in gerade wo unsere Justiz versagt vorkommt. Also ich stelle auch immer dar, wie viele Prozesse gibt es von dieser Art in Deutschland? Was sind die durchschnittlichen Strafen? Wie hat sich das über die Jahre hinweg verändert? Ist das härter geworden? Ist das weniger hart geworden? Wo hat der Gesetzgeber tatsächlich nochmal an der Schraube gedreht, Mindeststrafen raufgesetzt oder runtergesetzt? Deswegen, mir war es immer wichtig, auch gerade Einblicke von außen zu bekommen. Also zu meinen Testlesern zum Beispiel gehörten, ich sag mal, immer eine gute Handvoll Anwälte, die halt auch bundesweit tätig werden, weil mir das auch immer wichtig ist, weil das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Meine Haupterkenntnisquelle ist mein eigener Gerichtssaal. Und deswegen war es mir auch immer wichtig, wenn ich sowas geschrieben habe, da wirklich jemanden drüber gucken zu lassen, der einen deutlich weiteren Blick hat, über diesen Tellerrand, über meinen eigenen Gerichtssaal hinaus. Vollkommen richtig, ja.
Richter sind ja immer, die sind ja schon von Natur aus Heilige.
Sind Sie das? Ach, was ich ganz spannend finde an der Sache oder wo ich dann mehr dran denken muss, wenn Schüler zum Beispiel sich da so für Jura interessieren, und das sind einige, und das sind gerade die auch so im Philosophieunterricht viel einbringen können. Also da geht's ja häufig drum, eben Einzelsituationen zu betrachten, moralisch zu bewerten, um Dilemmata und so weiter. Also ich glaube, das ist, da steckt eben viel Philosophie drin in dem, was wahrscheinlich vor allen Dingen Richter machen müssen und abwägen und was muss man alles einbeziehen und wie sieht die Situation eigentlich konkret aus. Und das ist eher so mein Bezug. Wer macht das Recht, ist ja, die Philosophie ist da ja auch eine Hilfswissenschaft, und von der Seite gehe ich dann da mit Schülern öfter dran. Oder ja, manchmal guckt man sich dann eben auch durchaus, und das geht natürlich jetzt schon länger nicht wegen Corona, aber dass man sich durchaus auch mal Gerichtsverhandlungen anguckt oder Urteile. Und das ist ja auch eine Unterrichtsreihe zum Beispiel, wo es darum geht, was sind eigentlich Strafen? Also was ist eine Strafe, was soll eine Strafe, was soll sie nicht, welche Aspekte gibt's da, was ist eigentlich eine gerechte Strafe, hat der Mensch einen freien Willen oder ist der eine sozusagen verdammt dazu, näher an Straftaten zu sein als andere? Das ist so das, was ich damit verbinde.
Zwei Aspekte vielleicht dazu. Das eine sozusagen ein ganz und gar nicht philosophischer, sondern so ein ganz praktischer. Wo du sagst, ja, Schulklassen zum Beispiel bei Gericht. Manchmal, wenn man so bei kleineren Sachen einen Angeklagten vorbereitet auf die Gerichtsverhandlung, kann es schon mal sein, dass ich sage, ja, hoffen Sie, dass bloß keine Schulklasse hinten drin sitzt, dann wird nämlich die Strafe härter werden.
Okay, ja.
Und das andere ist, Stichwort, ja, Rechtsverdreher oder ähnliches. Ich habe das nie so empfunden. Ich wollte immer Rechtsanwalt, Strafverteidiger werden. Ich wollte auf gar keinen Fall Richter werden. Und ich hätte das nicht gewollt, das entscheiden zu wollen. Oder ich hätte das nicht entscheiden wollen und das so auf mich geladen. Dafür wäre ich, glaube ich, viel zu, ich will nicht sagen, zaghaft. Das würde mir unheimlich schwer fallen und damit könnte ich wahrscheinlich nicht gut leben. Und ich habe gerade das, was ich mache, immer und tue es auch immer noch als sozial total wertvoll empfunden und finde eigentlich diese Sachen, Partei zu ergreifen, sich für jemanden einzusetzen, dem seine Rechte zu erklären und ihm da zu helfen, total toll. Und deshalb ist es natürlich auch richtig, dass ich am Ende den Streit nicht entscheiden kann, weil dafür bin ich halt zu sehr Interessenvertreter. Aber das ist an sich finde ich ein gutes und überzeugendes System, auch dass ich mich da so in die Bresche werfen kann. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz toll. Und das hat bei mir gar nicht sozusagen diesen Beigeschmack oder dieses Geschmäckle, diesen Nebeneffekt. Ja, das ist ein Mietmaul, das ist ein Rechtsverdreher. Das sehe ich, habe ich noch nie so empfunden für mich. Und ich fand das immer ganz, ganz erstrebenswert, das zu machen. Und finde das bis heute so.
Das sehe ich genauso. Also diese Vorurteile und auch die ja entsprechenden Anwaltswitze, die kennt ja jeder. Ein Rechtsanwalt in der Verhandlung, ein guter Rechtsanwalt ist Gold wert. Ja, das ist wirklich Organ der Rechtspflege und es gibt eigentlich keine schönere Verhandlung, als wenn man da einen guten Rechtsanwalt und einen guten Staatsanwalt sitzen hat, die sich durchaus auch auf juristischer Ebene gegenseitig bekämpfen können. Man merkt allerdings trotzdem, die kämpfen für dasselbe, nämlich für unser Gesetz, für unsere Verfassung und auch für den Angeklagten. Und wenn man dann eben auch mit Staatsanwalt, mit Rechtsanwalt und dann eben auch der Richter eine vernünftige Lösung für den Angeklagten findet, wie auch immer die aussehen mag, die vernünftige Lösung kann auch mal tatsächlich Freiheitsstrafe ohne Bewährung lauten, ist das durchaus ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten, ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Ich habe glücklicherweise in den 15 Jahren viel, viel mehr anständige, gute Rechtsanwälte kennengelernt als wenige schwarze Schafe, die es in jedem Berufsstand sicherlich gibt.
Ist die Lehrerin eher Richterin oder eher Rechtsanwältin?
Naja, also so schwere Verhandlungen gibt's da ja nicht. Also man ist sicherlich Anwalt der, es klingt jetzt so blumig, also eher Anwalt der Kinder und guckt eben, was können die, was kann man, wo kann man ihnen helfen, eben tolle Sachen zu zeigen. Also das jetzt, es ist ja keine Situation in der Klasse, in der man Rechtsanwalt oder Richter sein könnte, das kann man so schwer vergleichen.
Ich entlasse dich erstmal aus dem Zeugenstand. Michael, Zeugen der Verteidigung, 25 Anwaltspersönlichkeiten erzählen. Das ist jetzt kein Schnäppchen, was ich da schlagen kann für 79 Euro gebunden. Was ist das Faszinierende an Zeugen der Verteidigung?
Ja, das erkläre ich gerne, wobei ich noch dazu sagen kann, dass tatsächlich auch weil der Rücklauf und die Reaktion auf dieses Buch wirklich so toll sind, trotz dieses sehr, sehr hohen Preises, soll und wird jetzt tatsächlich eine Taschenbuchausgabe kommen. Und das ist auch der Wunsch der Herausgeber gewesen, damit es einfach einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich wird. Und es wäre auch schade, wenn das nicht der Fall ist, die Reaktionen auf das Buch, wer es gelesen hat, auch wer gar nichts mit Jura zu tun hat, wie zum Beispiel meine Ehefrau, die hat irgendwie mehrere Nächte nicht mit mir gesprochen, nicht weil wir uns gestritten haben, sondern weil sie immer in dem Buch gelesen hat. Das ist einfach Zeitgeschichte und mir war das unheimlich wichtig, dieses Buch zu machen und meinem Mitherausgeber Matthias Jahn, also wenn ich von mir spreche, spreche ich immer von uns beiden, wir haben das gemeinsam gemacht und die Idee war eigentlich, ich habe ja das eben auch schon, glaube ich, deutlich gemacht, ich bin sehr gerne Anwalt und mit großer Überzeugung und ich habe natürlich auch viel gelernt von anderen Anwälten, wo ich mir mal genau angeguckt habe, was die gemacht haben und habe einfach gesehen, dass es eine tolle Generation an Rechtsanwälten vor mir gab, die die ganze Strafverteidigung extrem geprägt und verändert haben. Und das hat natürlich viel auch mit zeitgeschichtlichen Dingen zu tun, insbesondere den Terroristenprozessen in den 70er Jahren und der Reaktion der Justiz darauf und der Reaktion der Verteidiger wiederum darauf. Und das ist ja eine Generation, wenn ich das so sagen darf, die gerade dabei ist, auszusterben. Also das wird natürlich der ein oder andere, den ich dort interviewt habe, der noch lebt und gesund ist und der auch möglichst lange noch leben soll, sozusagen nicht so gerne hören. Aber in der Zeit, allein dieses Jahr, sind zwei von den Personen, die wir interviewt haben, auch wieder gestorben. Zuletzt Christian Ströbele. Und das sind alles Leute, die ganz, ganz viel und tolle Sachen zu erzählen hatten. Und ich dachte, bevor dieses Wissen weg ist und die keiner mehr fragen kann, weil das sind Leute, die da zum Teil nie was zu aufgeschrieben haben, dann interviewen sie und fragen wir sie, also ein Stück Oral History, wenn man so möchte, und halten das einfach fest. Und das war ein sehr, sehr spannendes Projekt und das ist, glaube ich, sehr lesenswert, natürlich besonders für Strafverteidiger. Das ist klar, aber überhaupt nicht nur für die. Viele haben ja auch eine ganz facettenreiche Geschichte dann im Übrigen hingelegt. Sehr viele sind Politiker geworden. Wir haben Gregor Gysi interviewt, wir haben Otto Schily interviewt, von Plotnitz und ja, Ströbele. Also da sind viele sehr spannende Personen einfach. Also alle sind sehr spannend und es ist sehr lesenswert. Aber es ist natürlich für ein Buch, das, meine ich, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein sollte, an sich natürlich zu teuer, wenn ich das so sagen darf. Man muss natürlich sagen, der Verlag hat das extrem unterstützt und hat so eine ganz hochwertige Version raus. Das ist alles in Leinen gebunden mit tollen und teuren Bändchen und mit Golddruck drauf. Und das ist wie eine Festschrift. Das kann ich vielleicht gleich auch noch erklären, warum es diesen Festschriftcharakter vielleicht auch tatsächlich bekommen hat. Also der Verlag hat sich sehr ins Zeug gelegt. Das wird dann logischerweise teuer. Aber sie legen sich jetzt auch ins Zeug dafür, eine Taschenbuchversion herauszubringen. Warum hat es diesen Festschriftcharakter? Das liegt daran, dass ein Teil dieser Geschichte der neuen Strafverteidiger, so wie ich diese Generation nennen würde, oder wie sie auch andere vor mir schon so genannt haben, insbesondere Hanak hat diesen Begriff geprägt, liegt daran, dass man bis in die 70er hinein halt Anwalt war und gelegentlich Strafverteidigung gemacht hat. Das war auch nichts besonders Angesehenes und das haben auch nur ganz wenige überhaupt sozusagen vollberuflich gemacht, anders als das zur Weimarer Republikzeiten vielleicht noch war, wo das wieder sehr angesehen war und Strafverteidigung eine Hochzeit hatte, war das in der Anfangszeit in der Bundesrepublik nicht so, sondern Anwälte haben das so nebenbei gemacht und dann kam es zu einer Professionalisierung, wie gesagt, durch die Terroristenprozesse angeregt und dann haben einfach die Anwälte gemerkt, sie wissen gar nicht genug. Sie tauschen sich nie über diese Themen aus und das hat dazu geführt, dass man sich zusammengetan hat, dass man sich zu Strafverteidigertagen getroffen hat, dass man sich gegenseitig fortgebildet hat und dass man dann um Anfang der 80er Jahre eine eigene Zeitschrift für Strafverteidiger gegründet hat und zu deren 20-jährigen Bestehen ist dann auch das Buch sozusagen parallel erschienen und da das im selben Verlag wie die Zeitschrift erscheint, hat es halt diesen Festschriftcharakter bekommen, was für Juristen sehr typisch und sehr ehrenvoll ist, aber die breite Öffentlichkeit braucht ein anderes Format, braucht ein Taschenbuch, braucht keine Goldverzierung obendrauf aus meiner Sicht. Aber inhaltlich ist es mega spannend und zwar nicht nur für Juristen.
Dann eine ganz spannende Geschichte für uns daraus.
Also was natürlich durch den Tod von Christian Schröble, der nicht allzu lange her ist, besonders einprägsam sind natürlich seine Geschichten, wie er vom Strafverteidiger selbst zum Strafverfolgten wurde, dass seine Strafverteidigungstätigkeit dazu geführt hat, dass der Staat angefangen hat, ihn zu beschuldigen, gegen ihn zu ermitteln, ihn entsprechend auch am Ende auch zu verurteilen und dass trotz allem in heutigen Zeiten, wo man mit ganz anderen Augen darauf blickt, er als honoriger, ehrlicher und ehrenwerter Mann durchgeht und wie diese Höhen und Tiefen dargestellt werden, das ist zum Beispiel alleine lesenswert.
Einen Käufer kenne ich jetzt schon, Thorsten. Da kannst du auch bestimmt von der Steuer absetzen.
Den Gedanken hatte ich jetzt nicht. Allerdings den ersten, es zu kaufen, in der Tat. Nein, es klingt sehr spannend. Gerade auch allein die beiden Persönlichkeiten Ströbele und Gysi, das würde sich allein deswegen schon lohnen, für mich jedenfalls, das Buch zu lesen. Also ich habe mir auch gerade, deswegen war ich so still, den Titel aufgeschrieben.
Tja, aber eine strafrechtliche Frage, darf ich dir ein Buch schenken?
Ja, grundsätzlich sehr gern, da würde ich mich sehr freuen. Sehr, sehr gerne. Dann würde
ich das auch machen.
Sehr gerne. Ja, das ist, da bin ich sehr dankbar, ja, gerne. Wie gesagt, das klingt sehr, sehr spannend und ist auch was, weil ich finde, das ist so dieses Aussterben der
der Persönlichkeiten im juristischen Bereich, auch der alten Vorsitzenden, da gab es immer so viele Unikate. Und also ich erinnere mich an meinen ersten Vorsitzenden, der auch lang schon pensioniert ist. Und das war so, das war noch so eine richtige Richterpersönlichkeit. Der hatte seine Ecken und Kanten, war da aber gerade deswegen auch sehr angesehen. Und in der Tat, es ist sehr schade, dass so viele von den Großen ja wegsterben, der Zeit geschuldet, und dass man die ganzen Geschichten nicht aufgeschrieben hat. Deswegen ein tolles Projekt, finde ich großartig.
Musst du wirklich fragen, ob du ihm das schenken darfst?
Nein, das darf ich schon, natürlich. Anders wäre es, wenn wir jetzt gerade einen aktuellen Fall oder sowas zusammen hätten. Aber ich kann das noch einfacher machen. Falls du den Roman noch nicht hast, schicke ich dir den im Gegenzug.
So machen wir's.
Ja, wunderbar. Nein, aber da gibt es grundsätzlich kein Problem. Das ist ja jetzt außerhalb auch des Juristischen, also des Gerichtlichen auch. Nein, das ist kein Problem, natürlich.
Es wäre jetzt auch nicht das perfekte Verbrechen, wenn ich sage, Thorsten, pass auf, ich schicke dir das Buch, kannst du nächstes Mal meinen Mandanten dafür freisprechen?
In der Tat, könnte auffällig und sein, vor allem, wenn man es in einem offiziellen Podcast macht. Nein, aber wie gesagt, da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Nein.
Dann gehen die Downloadzahlen hier mal durch die Decke, weil das dann ein Hauch von True Crime ist.
Ja, so schnell geht das. Es gibt tatsächlich, ich glaube ganz ehrlich, das ist bei euch wahrscheinlich genauso wie bei uns, es gibt so dienstliche Anweisungen da drin. Also ich darf zum Beispiel auch, wenn ich einen Referendar ausgebildet habe, Geschenke nur annehmen. Da gibt es irgendwie so eine typisch juristische Formulierung, irgendwie, wenn sie ein Maß erreichen, das mit dem Recht und Anstandsgefühl und so weiter gerade noch zu vereinbaren ist, und wenn eine Ablehnung wieder dieses Gefühl stoßen würde. Das heißt also, Tafel Schokolade ist so das, was man gerade noch annehmen darf. Packung Pralinen ist schon problematisch. Das ist tatsächlich so. Und ich habe das auch immer so gehandhabt. Also alles das, was mir ein Referendar mitgebracht habe, ich habe das dann immer tatsächlich angezeigt. Also jetzt nicht strafrechtlich, Achtung, der besticht mich, sondern dem Dienst dann angezeigt, Achtung, das und das mitgebracht worden. Sag doch mal, darf ich das annehmen oder nicht? Und dann ist es sowieso relativ simpel. Dann prüft der Dienstherr das Ganze nämlich und kommt in der Regel zum Ergebnis, ja, das ist natürlich okay, das kannst du annehmen. Ja, also mit Referendaren habe ich das immer so gemacht.
Das würde einem ja auch strafrechtlich helfen, ne? Also diese Dienstherrengenehmigung, da sind halt,
genau.
Gut, die Möglichkeit haben leider nicht alle Berufsgruppen, also das ist ein Privileg aller Amtsträger, aller Beamten. Mhm. Auf der anderen Seite werden sie auch schwerer bestraft, wenn sie bestochen werden.
Ja, natürlich. Natürlich.
Mhm. Menschen im allgemeinen Geschäftsleben. Aber man ist natürlich auch viel sensibler in diesen Sachen heute mit dem gesellschaftlichen Blick drauf. Und ich weiß nicht, ob die Grenzziehung schon so ganz gelungen ist. Ich würde sagen, nein, einerseits ist es gut, dass man sozusagen nicht mehr so alles durchgehen lässt. Auf der anderen Seite darf man halt auch nicht übertreiben und muss noch so ein soziales Miteinander gewährleisten. Und ob da juristische Formeln immer das geeigneteste sind, das wage ich dann wiederum zu bezweifeln, weil Thorsten hat ja gerade so eine genannt, mit denen kann halt ein normaler Mensch eigentlich gar nichts anfangen. Ich würde nicht sagen, dass Kerstin dann wüsste, was sie damit anfangen soll. Aber im Zweifel den Dienstherrn fragen.
Es gibt eine Formulierung, die ich glaube, in meinem zweiten Buch jetzt drin habe. Da sagt der Charakter, der Hauptdarsteller, dieser Richter Sigi Burgmann, Jura ist ohnehin nur der verzweifelte Versuch, aus Anstand eine Wissenschaft zu machen. Und das ist oft so der Punkt, dass man dann so Formulierungen hat und glaubt, nur weil man diese schöne Formulierung hat, hilft es jetzt allen weiter. Und dabei ist man mit der Formulierung genauso schlau wie vorher.
Bevor wir jetzt aber schon über das zweite Buch reden und wir merken, euer Ehren hat ja tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn er eine Tafel Schokolade annimmt, aber euer Ehren hat kein schlechtes Gewissen, wenn er einen umbringen lässt. Das ist ja ganz wichtig, er lässt ja umbringen. Damit spoilern wir nicht zu viel. Du spoilerst jetzt noch ein bisschen mehr über Richter Morden besser.
Also der Protagonist ist tatsächlich ein Richter, der so in den 50ern ist und im Prinzip ein mehr oder minder normales Leben führt. Also er ist von seiner Frau getrennt, hat zwei erwachsene Töchter
und ist seit Ewigkeiten Strafrichter in einem kleinen Amtsgericht und mittlerweile etwas vom Dienst enttäuscht, schiebt noch so Dienst nach Vorschrift, sagen wir mal. Und dann stolpert er über den Tod eines Obdachlosen, den er schon seit Jahren kennt, den er auch schon mehrmals selbst verurteilt hat, zu dem ihn aber immer ein gewisses, auch enges Verhältnis verbunden hat mit ihm. Und er versucht dann rauszufinden, was steckt eigentlich dahinter und kommt dann sehr schnell darauf, dass offensichtlich schlecht gestreckter Stoff, also Heroin, schlecht gestrecktes Heroin, todesursächlich war. Und dann will er herausfinden, wer ist das eigentlich, und verstrickt sich immer mehr in diese Ermittlungen rein. Und irgendwann merkt er eben, offensichtlich brauche ich das, was mich immer geärgert hat, nämlich diesen extremen Justizapparat, den ich kenne. Aber weil ich ihn kenne, weiß ich auch, an welchen Stellen ich vielleicht ein wenig Sand ins Getriebe streuen kann, um tatsächlich auch mit einem Kapitaldelikt davon zu kommen.
Das war jetzt nicht alles, oder?
Nein, das war nicht alles. Die Frage ist dann eben, wie begeht man den perfekten Mord? Und also das will ich jetzt nicht verraten, weil dann kauft ja keiner mehr das Buch. Also wie begeht man diesen perfekten Mord? Und es ist tatsächlich ein juristisch auch interessanter Mord, der nämlich für viele Laien gar nicht als solcher zu erkennen ist, sagen wir mal so.
Ist das Buch denn eins, das nur Juristen Spaß machen wird?
Nein, zum Glück nicht. Da habe ich auch sehr drauf geachtet. Also da gehörten zu meinen Testlesern ganz viele aus meinem Freundeskreis, die mit Jura gar nichts zu tun haben. Eine gute Freundin von mir, Yvonne Lange, die hat mit Jura gar nichts zu tun. Die hat es gegengelesen. Dann hatte ich zwei Freunde gebeten, die aus dem technischen Bereich kommen, und alle haben gesagt, ja, hör mal, das ist super, tolles Buch und witzig bis zum Schluss und auch alles verständlich. Das war mir wichtig, also dass auch gerade Nicht-Juristen damit was anfangen können.
Ich habe es auch gelesen, und dass ich kein Jurist bin, Michael, hast du ja schon gemerkt.
Die Idee, die hinter allem steckt, das kann ich machen, ohne es groß zu spoilern, ist der Katzenkönig-Fall.
Ja, okay. Ja, das kenne ich natürlich.
Das war jetzt ein Jura-Insider.
Aber wer das Buch gelesen hat, der wird den Katzenkönig-Fall auch nie vergessen. Und
das gab es übrigens wirklich so, ne?
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass der nicht ausgedacht war. Und wie gesagt, es ist sehr witzig, weil du eben selber Düss schon erwähnt hast. Wäre das Buch ohne Düss nie möglich gewesen? In dem Sinne, dass Düss so ein bisschen die Tür aufgemacht hat, eben auch für witzige Gerichtsromane, um es mal so zu umschreiben.
Ja, bestimmt sogar. Also die Achtsam-Morden-Reihe von Carsten Düss kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich finde, das ist ein unglaublich begnadeter Autor, der einen herrlichen Wortwitz hat und der es wirklich auch geschafft hat, diese Jura-Welt wunderbar darzustellen. Also wer den ersten Achtsam Morden liest und dann eben die Beschreibungen von Großkanzleien, die Beschreibungen von Referendaren, die Beschreibung von Zusammenspiel, die man als Strafverteidiger schon mal mit der Polizei hat, der wird nicht nur schmunzeln, der wird lachend auf dem Boden liegen, weil da sind so viele Sachen drin, die man eben wiedererkennt und man denkt sich, genau so ist es. Deswegen also großes Kompliment an Carsten Düss. Die sind großartig, die Bücher. Die sind einfach toll. Freue mich jetzt. Er hat mir das vorher zugeschickt. Ich durfte das vierte schon lesen und kann also jeden, der Fan der Reihe ist und auch jemand, der noch nicht Fan der Reihe ist, nur empfehlen, holt euch auch dieses Buch. Es ist einfach toll. Also deswegen, Carsten Düss ist für mich einer der tollsten deutschen Krimi-Autoren, und das Buch ist erschienen am 14. September. Ich kann es jedem ans Herz legen.
Ich auch. Leg aber auch jedem gerne Richter Morden besser ans Herz. Und wenn ihr dann das gelesen habt, dann werdet ihr einen ganz, ganz großen Unterschied merken. Wir lehnen uns zurück, Kerstin Bruhl, über die Jahre des Maulwurfs.
Ja, also zurückblicken, das kann ja jeder, geht eher um den Blick auf ein magisches Dorf, in dem die jetzt erwachsene Ich-Erzählerin aufgewachsen ist und zurückfährt. Und mit diesem Dorf verbindet sie eben ihr Aufwachsen, ihre Niederlagen, ihre Erfolge und eben ihre sehr seltsame Freundin Tanja, die eines Tages in ihr Leben platzt und die mutig und rätselhaft ist und die Protagonistin sozusagen ins Erwachsenwerden begleitet, schubst, piekt. Ja, und das Einzige, was es ist auch nicht klar, was mit Tanja passiert ist. So beginnt der Roman. Und das Einzige, was von ihr geblieben ist, ist eben ein toter Maulwurf namens Herr Kloto. Den hat die Protagonistin in der Hand, als sie in dieses Dorf zurückfährt und eben ergründen will, was es mit Tanja und dem Dorf eigentlich auf sich hatte. Genau, und da kommt dann eben quasi meine persönliche Eule, der Maulwurf, ins Spiel, der natürlich vor allen Dingen für Tanja steht, die so einen Hang zu einer, ja, sagen wir mal, so einer mythologischen und so Wald- und Wiesenphilosophischen Welterklärung hat. Und das wiederum, also das verbindet es vielleicht so ein bisschen mit dem Lehrerjob. Tanja hat eben so eine Haltung mit, ja, auch mit viel Fröhlichkeit und Wohlwollen auch die misslichsten Lagen zu betrachten und die größten Niederlagen. Und das ist, glaube ich, auch was man eben so in Schule als Lehrer lernen kann oder eben jeder, der eben mit diesen Altersgruppen zu tun hat, kriegt dann irgendwann mit, wie was für kluge Gedanken sich die Kinder machen, wie sie eben auf die Welt blicken, mit wie viel Spaß und was sie da alles sehen, wofür man vielleicht auch den Blick so als Erwachsener irgendwann ein bisschen verliert. Und das ist so ein bisschen Thema, also diese Kinderweltsicht draufzusetzen und sich sozusagen von Tanja die Welt erklären zu lassen. Und das ist eben ja eine Figur, die ich auch jeden Tag irgendwo in Kindern so ein bisschen wiederfinde. Und das ist eben auch das, was an Schule so Spaß macht und weswegen ich Schule auch zum Schreiben brauche, würde ich sagen. Immer dieser Kontakt mit so einer anderen Perspektive. Und diese Perspektive ist ja nicht nur, dass es Kinder sind und ja auch ein Kopf, Kopf kleiner als ich, wollte ich gerade sagen, aber so ab der 6., 7. Klasse ist das vielleicht auch nicht mehr so. Aber und eben so aus ganz verschiedenen Kulturen und Hintergründen zusammenkommen und einfach alles, was man so, ja, vielleicht früher, als wir so in der Schule waren, vielleicht als ein bisschen mehr gesetzt gesehen hat. Da waren dann, weiß ich nicht, alle bei mir oder die meisten evangelisch und relativ ähnliche Hintergründe, ähnliche Familienkonstellationen. Und das ist natürlich heute anders. Und das heißt, dass sowohl in Philosophie als auch in Deutsch, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Wojcik liest, das finde ich dann gar nicht so alt und miefig sozusagen, weil die einfach neu lesen. Eine Gruppe bei mir hat mal aus so einer Mittelstufenklasse den Wojcik einfach mal so ein bisschen für sich übersetzt und adaptiert. Und da war eben Wojcik ein Typ, der muss Läden einräumen, der muss irgendwie für seine schwangere Freundin sorgen, die aber den Typen aus McFit viel toller findet, der sie angräbt. Also die finden da ganz viel Aktualität wieder. Oder Romane, in denen es um Flucht geht oder um eine Frau, die gegen ihren Willen verheiratet wird, das ist ja für manche Leute viel näher an ihrem Erleben und Leben und Erfahrungen als für uns. Und das finde ich auch interessant, dass man eben Texte wieder ganz neu liest. Also das ist nicht so, dass das irgendwie im Jahr danach sich die Dynamik wiederholt, sondern da wird so ein Text wieder ganz neu entdeckt sozusagen. Und das ist sehr spannend. Also da lerne ich ganz viel.
Lass uns noch ein bisschen bei die Jahre des Maulwurfs bleiben. Ja. Es ist jetzt keine Festschrift, also, aber es ist, aber es ist ein wunderbar dickes, fettes Buch, auch mit einem Lesezeichen drin, mit einem wunderbaren Cover. Gut, das Wichtigste ist, es liest sich halt auch gut, weil du aber auch tatsächlich es schaffst, alles miteinander zu vermischen. Und wer jetzt meint, irgendwie da sind Bandwurmsätze drin, ich weiß gar nicht, ob ich einen Satz gefunden habe, der länger war als jetzt 35 Wörter.
Das ist schon ordentlich.
Ne? Als so ein Juristensatz.
Ja.
Nein, es ist wirklich flüssig. Es geht, du liest es leicht. Das Schöne ist ja für mich durch diesen Podcast, ich lese ja mittlerweile tatsächlich auch andere Sachen und nicht mehr eben nur Krimis und merke erst, wie wertvoll das ist. Also du hast ja vorhin erzählt, Thorsten, dass du die Folge mit dem Schachspieler gehört hast. Ich fand Tama Nord, die Ewigkeit ist ein guter Ort. Das war zum Beispiel auch ein Buch, was mich total berührt hat. Also das hätte ich früher auch nie gelesen. Genauso wenig hätte ich früher ein Buch gelesen, wo die Jahre des Maulwurfs draufsteht. Die Frage stellt sich dann aber natürlich auch noch, die liegt nun mal auf der Hand, aber die Jahre des Maulwurfs. Also wie bist du auf diese Figur gekommen?
Auf den Maulwurf?
Ja.
Ja, also der erklärt sich einmal dadurch, also ich brauchte ja irgendwas, was von Tanja bleibt, was sozusagen für Tanja steht, was in die Hand nehmbar ist. Und ja, das ist natürlich, darf jetzt nicht irgendwie, also Tanja, ich habe es ja schon so ein bisschen beschrieben, ist ein bisschen ungewöhnlich. Das heißt, die läuft nicht mit einem Plüschhasen durch die Gegend, sondern die schleppt einen toten Maulwurf in der Tasche, so ganz selbstverständlich mit sich. Und ja, der Name Herr Kloto ist natürlich angelehnt an die griechische Mythologie, also an die Spinnerin des Lebensfadens, was so ein bisschen, also das muss man auch nicht wissen, um jetzt den Roman zu lesen, aber vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass Herr Kloto und Tanja eben ja das Leben ein Stück begleiten. Und der hat ja auch noch ganz viele andere Funktionen. Also zum Beispiel ja, steht er auch für Themen, die für die Protagonistin ganz zentral sind. Also dass sie nicht richtig sehen kann. Sie hat eine dicke Brille, sie guckt ungern ins Licht, weil das wehtut. Eben auch im übertragenen Sinne, versteckt sich lieber, lässt lieber die anderen machen und ja, denkt viel über die Dinge nach und gräbt so im Untergrund der Dinge. Und das, ja, das ist ja was, wofür ein Maulwurf symbolisch steht und eben dieses Graben an die Oberfläche. Und was sie auch noch, was auf der ersten Seite eben so eine der faszinierenden Dinge ist, dass der Maulwurf mit seinem Fell, der ja glaube ich, hoffe, das ist richtig, das hat ja keinen Strich, also der kann sich unter der Erde in beide Richtungen bewegen, sodass er nicht festhängt und dass er auch zurück kann, ohne dass er sich sozusagen belastet oder alles irgendwie an ihm kleben bleibt. Und das ist eine Eigenschaft, die Tanja offensichtlich hatte und die Protagonistin an Tanja bewundert, dass sie eben alles gehen lassen kann. Das steckt jetzt so ein bisschen hinter dem Maulwurf und dahinter das ja, dass der so ein zentrales Symbol geworden ist für diesen Roman und die Themen, die da verhandelt werden.
Kerstin, du hast ja gesagt, das ist nicht unbedingt, obwohl es die Kinder- und Jugendwelt ja eine große Rolle zu spielen scheint, ja. Gar kein Kinder- und Jugendbuch, ne, ganz ausdrücklich, so hatte ich es so verstanden.
Ja.
Spielt das irgendeine Rolle bei dir beim Schreiben oder hat es hier eine Rolle geschrieben, für wen das Buch eigentlich ist oder musste die Geschichte einfach raus?
Die Geschichte musste raus. Das sind ja eher eigene Gedanken. Also das ist natürlich ein fiktiver Text, aber so die innersten Gedanken stecken natürlich so in einem. Was hat man eigentlich früher für Begegnungen gehabt, was haben einem diese Leute mitgegeben, was ist was sich erst im Nachhinein als was Wertvolles entpuppt hat. Und natürlich bietet sich natürlich so ein Dorfkontext an. Also ich komme selber von Dorf und das ist ja so eine ganz kleine, komplexe Einheit, die so nach ganz eigenen Regeln funktioniert, was natürlich auch fürs Romanschreiben eine ganz gute Sache ist, wenn man sozusagen so einen ganz kleinen Ort, so ein Biotop hat, in dem man dann ja Rollen verorten kann und aus dem die Protagonistin nicht so richtig raus kann und irgendwie auch erst nicht will und wo man sich dann immer, ja, wahrscheinlich kann sich jeder so dran zurückerinnern, dass man als Kind so Phasen hatte, wo man sich gedacht hat, okay, und wer bin ich dann hier in der Nachbarschaft und bleibe ich hier, gehe ich, kann ich gehen, lässt mich das Dorf gehen? Sind das feststehende Regeln oder eben dann auch ein Alter, in dem man dann anfängt, das zu hinterfragen, ob das, ja, das, was da als das glücklichste aller Leben beschrieben oder vorgelebt wird, ob das auch für einen selber gilt oder ob man da andere Wege gehen möchte und was man dafür tun muss und welche Abenteuer oder Konflikte man dann durchstehen muss. Und das ist das, was die Protagonistin tut. Das ist eben nichts Großes oder Weltbewegendes, aber was mich jetzt innerlich angesprochen hat oder was ich für kleine, aber wichtige Begebenheiten halte, jetzt ohne, dass die so passiert wären.
Bei Thorsten hatte ich ja so verstanden, er hatte die Geschichte und wusste aber am Anfang nicht, wie er sie schreiben sollte, beziehungsweise hat so ein bisschen Nachhilfe von seiner Frau bekommen. Und wie war das bei dir?
Also ich hatte erst so kleine Vignetten über das Dorf und seine Bewohner oder so ein bisschen magische Dorfbewohner. Und dann sagte ein guter Freund von mir, so, jetzt hast du interessante Beschreibungen und sprachlich spannend, aber die brauchen jetzt eine Geschichte. Jetzt musst du lernen, wie man Geschichten schreibt. Dann hat er mir ein Buch geschickt und gesagt, hier steht, was es für Funktionen gibt, was es für Rollen gibt, wie man eigentlich eine tragfähige Geschichte baut. Dann habe ich den Geschichten gebaut und nach ist das dann, waren es erstmal kürzere Geschichten, die sich mein Agent angeguckt hat und wir eben überlegt haben, wohin jetzt mit diesen, mit diesen einzelnen Geschichten, mit diesen skurrilen Figuren, mit diesem magischen Dorf, was kann man damit machen? Und dann war ihm die Frage, lässt man das in Geschichten, die sich miteinander verbinden, oder wird daraus ein Roman? Und dann habe ich einen eben mit meinem Agent und auch Lektor ein Exposé entworfen oder einfach mal geguckt, wie klingt das? Wie kann ich mir die Geschichte vorstellen? Wer soll da alles reinkommen von den Figuren, die jetzt sozusagen mich eh schon verfolgt haben und ja auch nicht mehr weggingen? Das war auch noch so ein bisschen ein Problem. Und da ist dann auch erst Tanja sozusagen geboren. Also diese Rahmenhandlung, dass da ein Kind in das Leben platzt und die war, die war irgendwie laut und schrill und störend und ich wusste überhaupt nichts mit ihr anzufangen. Und dann habe ich irgendwann, aber sie stand da halt morgens immer quasi so neben dem Schreibtisch und hat gesagt, so, hier bin ich, ich gehe ja auch nicht weg. Und dann habe ich so ein bisschen, versucht, dass die Protagonistin rausfindet, was will Tanja eigentlich von ihr? Wo führt sie sie hin? Was ist mit der los? Wer ist das? Und das hat dann natürlich auch die Handlung geprägt, eben diese Frage dann auf diese Reise zu setzen. Wer ist eigentlich Tanja und was will sie mit ihren schrägen Aktionen und komischen Erklärungen, wo man doch teilweise gleich denkt, dass das kann nicht sein oder doch. Also so hat sich das so ein bisschen entwickelt.
Wie sehr hat dich der Erfolg überrascht?
Mich jetzt? Muss ich ja fragen. Der Erfolg sozusagen für mich ist ja, dass es wirklich jemand lesen möchte, dass ich einen Verlag dafür begeistern konnte und wie das jetzt ankommt, das kriege ich ja erstmal, also das ist am 24. August erschienen. Das wird sich zeigen, wie das wahrgenommen wird. Und aus ein paar Ecken kriege ich dann schon ein bisschen gesagt, hier, ich bin jetzt auf Seite so und so und wie es ihnen gefällt und oder ob sie eben mit dieser Sprache was anfangen können. Also das ist sehr spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Erfolg messen würde. Also ich habe das Glück, an tollen Orten lesen zu dürfen, ein paar Lesungen waren schon. Also das dann auch selber zu präsentieren und mit Leuten drüber zu sprechen. Und das ist einfach eine ganz schöne Erfahrung.
Dann stelle ich die Frage ein bisschen philosophischer und sage, wenn aus der Lehrerin plötzlich eine Schülerin wird, also um es dann zu entphilosophieren, wie ist es, wenn du plötzlich selber Benotungen liest?
Ja, das ist noch eine Erfahrung, die ich noch machen muss. Also jetzt, ich bin gespannt, wie sich das anfühlt. Ich finde erstmal, dass jede Kritik und jede Rückmeldung ganz berechtigt ist. Und ich möchte ja wissen, was konnte jemand mit dem Roman anfangen oder nicht anfangen oder wo, gibt es vielleicht irgendwo Irritationen oder Wiedererkennen, also das ist ganz spannend, wie die Leute darauf reagieren und dann wird man da einen eigenen Umgang mit entwickeln, also solange es nicht irgendwie persönlich ist oder irgendwelche schweren Angriffe, mit denen man nichts anfangen kann, ist das ja erstmal, also jede Reaktion, die es hervorruft, ist ja, soll ja so sein. Und ja, ob mich das dann sehr beschäftigt, werde ich sehen.
Ich meine, an dem Buch kannst du ja eh nichts mehr ändern, wenn dir einer sagt, langweilige Geschichte oder das ist nur eine Aneinanderreihung sinnloser, bedeutungsloser Episoden, die im stümperhaften Deutsch zusammengeschrieben worden. Also ich habe das so rausgehört bei dir, dass die Veröffentlichung selbst auch schon Erfolg ist. Ich glaube, das geht vielen so, oder das kennen viele, die schon mal ein Buch veröffentlicht haben. Und ich glaube auch, man will natürlich auch ein Feedback haben, aber ich glaube, das ist was sehr autoreigenes und buchspezifisches, worauf sich das so bezieht. Ich glaube, es gibt Dinge an Kritik, die einen relativ kalt lassen würden, weil das gar nicht der Aspekt ist, auf den es einen ankommt. Und dann gibt es wahrscheinlich schon andere Punkte, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt schon wichtig. Das weiß nicht, ist es für, also so höre ich es auch ein bisschen raus, oder so würde es mich auch interessieren, wo du das eher sehen würdest und wo eher nicht.
Also jetzt in welchem Punkt ich sozusagen es schade fände, wenn es nicht gefällt, sozusagen. Obwohl gefallen ist ja auch immer so eine, ist ja auch immer so eine Kategorie. Also es
würde dich das treffen, wenn man sagt, das sind ja nur unwichtige, langweilige Begegnungen und Figuren, die dort geschildert werden.
Ja, sicherlich. Also man hat sich dann ja doch ein bisschen Mühe gegeben, dass das nicht ganz 0815 ist, oder dass das irgendwie spannende Figuren sind, die man gerne, die einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, die man so ein bisschen beobachtet, wo man so ein bisschen gucken will, wo kommen die denn hin mit ihrem Sturkopf, oder was wird denen noch widerfahren? Ja, natürlich möchte man am liebsten für alles gelobt werden.
Damit sind wir tatsächlich am Beginn dieser wunderbaren Ausgabe, wo es auch darum ging, dass ihr alle drei ja auch noch einen Brot- und Butterjob hat, dass es dann vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Und das geht mir mit dem Podcast nicht anders. Also den downloaden ja jetzt auch nicht Millionen. Aber es ist halt wichtig für mich und für einen selber.
Ja, aber die Frage ist ja, wie man Erfolg bemisst. Also wenn ich jetzt auf Verkaufszahlen gucke und sage, Erfolg ist es dann, wenn ich so und so viele davon verkaufe, dann blicke ich da ja doch wieder anders drauf, als wenn ich sage, das ist ein Erfolg, das veröffentlicht zu haben, selber zufrieden zu sein und mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen.
Darauf wollte ich ja hinaus, dass wir alle vier, dass uns das ja letztlich, klar freust du dich drüber, aber letztlich, also mir ist es mittlerweile tatsächlich egal, ob das jetzt 1 Million Leute downloaden oder halt nur 100.000 Hüstel, sondern weil ich da jedes Mal irgendwie wieder was draus mitnehme. Hilft das, dass man ja halt einen Brot- und Butterjob hat und dass man eben nicht darauf angewiesen ist, jetzt ein Buch zu schreiben, was durch die Decke geht?
Also ich,
dass es dann sogar glaube, vielleicht sogar eher durch die Decke gehen kann, weil du nicht krampfhaft jetzt es machen musst.
Ja, also die Motivation, das zu machen, speise ich allein sozusagen aus der Idee, die ich habe, und sonst könnte ich mich dafür auch gar nicht motivieren. Bei mir ist es ja jetzt in dem Buch, was ich heute vorgestellt habe, besonders einfach. Da ging es mir ja nur darum, das Wichtiges, aus meiner Sicht Wichtiges und Interessantes Wissen und Erfahrung und Geschichte nicht verloren gehen, weil niemand die Menschen, die es betrifft, gefragt hat, bevor sie gestorben sind, mal ganz salopp gesagt. Mhm. Also ich wollte das einfach dokumentiert wissen, auch für mich, weil es mich wahnsinnig interessiert, aber ich glaube auch für andere, und das ist praktisch ja mit der Veröffentlichung schon alleine gelungen. Und deshalb ist es halt einfacher, glaube ich, das als Erfolg zu sehen. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, wie ich jetzt unsere Runde hier kennengelernt habe, dass jemand von uns den Erfolg des Buches allein an Verkaufszahlen messen würde. Ich könnte mir Thorsten mehr treffen würde, wenn man sagt, ah, das ist aber ein blöder, langweiliger Fall, und er sich freut, wenn jemand sagt, Mensch, das ist eine witzige Idee und eine gute Geschichte, und das hat mich bis zum Schluss, fand ich das richtig spannend, dann würde ihm das, würde ich sagen, wichtiger sein, als ob da irgendwie 50 Bücher mehr oder weniger verkauft werden. Und ich schätze bei Kerstin eben halt ganz ähnlich ein, wie ich gesagt habe, wenn jetzt jemand etwas sagen würde, wo sie sich ganz besonders Mühe gegeben hat, das glaube ich, das würde einen eher treffen, und man würde sich aber auch freuen. Umgekehrt, ich will das ja gar nicht so negativ aufziehen, sagen, Mensch, Kerstin, da hast du aber, ist dir richtig gelungen, tolle Figuren zu entwickeln, die richtige, spannende Dinge zu erzählen haben und wo du aus den kleinen Begegnungen im Leben was richtig Wertvolles gemacht hast, deren Bedeutung richtig gut rausgestellt, dann glaube ich, dann freut es mehr als 100 mehr verkaufte Bücher.
Ja, klar.
Aber ich hatte es am einfachsten, ich wollte ja nur etwas dokumentieren, das ist sozusagen gelungen.
Ja, vor allen Dingen auch bewahren, ne? Also habe ich jedenfalls so verstanden, dass du auch sagtest, es wäre schade, wenn diese Lebenswege, diese Geschichten quasi einfach so in Anführungszeichen im Sande verlaufen würden. Und allein dadurch, dass das Buch jetzt wirklich ja eine Festschrift ist, ist es gelungen, diese Lebenswege zu konservieren, sage ich mal.
Ein Beispiel dafür, also Gregor Gysi ist ja eine bekannte Persönlichkeit. Mhm. Aber ob jedem klar ist, dass das auch ein Strafverteidiger war und wie seine Tätigkeit als Strafverteidiger sein Leben als Politiker beeinflusst hat, das ist vielleicht vielen gar nicht klar. Und das findet man halt da drin und geht dann halt auch nicht verschütt.
Mhm. Thorsten, kleiner Insider zum Abschluss. Wie ist es grundsätzlich bei dir?
Ja, also natürlich freue ich mich über viele verkaufte Bücher. Es wäre ja komisch, wenn ich sagen würde, ja, ist ja super, das kauft keiner. Aber in der Tat ist es so, also was mich vor allen Dingen wirklich freut, ist auch wirklich, wenn mal eine Kritik kommt wie, konnte das Buch kaum aus der Hand legen, liest sich wunderbar leicht und habe selten so gelacht. Das ist toll. Und in der Tat, also dann ist mir so eine Kritik deutlich wichtiger als, wie Michael so schön gerade gesagt hat, als 50 oder 100 mehr verkaufte Bücher. Natürlich. Und am Anfang, gerade im ersten Buch, haben mich Kritiken auch eher verwundert, die einfach offensichtlich nur den Zweck hatten, zu beleidigen, wo man so gemerkt hat, okay, die waren jetzt aus welchen Gründen auch immer gekränkt, ob es Kollegen waren, die dann unter irgendeinem Pseudonym eine Kritik abgegeben haben. Von einem Kollegen habe ich tatsächlich, einer Kollegin habe ich tatsächlich mal erfahren, die ist immer gekränkt, wenn ich irgendwas schreibe, und die gibt auch immer die erste negative Kritik ab. Aber das ist dann mittlerweile eher so belustigend, wenn man das dann liest. Und weil man ja merkt, also ist es jetzt wirklich eine ernsthafte Kritik, die finde ich super. Deswegen hatte ich ja auch immer meine Testleser. Also ich habe halt, bevor ich das Buch jeweils zum Verlag geschickt habe, schon das an verschiedene Freunde gegeben, an verschiedene Kollegen gegeben, gesagt, bitte lest das mal und dann frei von der Leber weg, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, weil dann hat man ja tatsächlich auch noch die Chance, was zu ändern. Und mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo eine Kritik lese und wirklich was Konstruktives raus mitnehmen kann, mache ich mir eine Notiz und überlege auch, kannst du das irgendwie in einer Fortsetzung mit unterbringen? Kannst du es irgendwie dem Wunsch, der dahinter steckt, kannst du ihn nachvollziehen? Und wenn ja, wie kannst du ihn vielleicht sogar berücksichtigen? Natürlich.
Den Insider hat er gerade nicht verstanden. Dann nehme ich den noch zum Abschluss auf. Ein Zitat, was ich mir... Oder hast du ihn doch verstanden?
Ja, ich weiß jetzt nicht, welcher. Also okay.
Grundsätzlich.
Ach, grundsätzlich. Ach so. Ja gut, also grundsätzlich ist im Roman tatsächlich ein wichtiges Wort, weil es eben ein wichtiges Juristenwort ist. Und grundsätzlich kann ich mit Kritik sehr positiv umgehen.
Grundsätzlich müsste sich ein Jurist für ein Lieblingswort entscheiden, dann wäre es das Wort grundsätzlich, um das zum Abschluss zu zitieren. Dankeschön ist mein Lieblingswort und einmal mehr eine Runde, in der ihr und ich viel mitgenommen habe, Juristerei hin oder her. Ganz im Gegenteil, es war hochspannend.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, auch in einer Runde, in der man ja so als Lehrerin nicht häufig landet. Und war sehr spannend zu erfahren, wie ihr eben eure Berufe und das literarische Schaffen miteinander verbindet. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank euch allen. War spannend, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Und wie immer hat das Schlusswort der Richter. Du musst jetzt auch nicht auf den Tisch klopfen.
Im Namen des Volkes. Nein, also ich finde es toll, das ist nämlich das, was das Schreiben auch immer mit sich gebracht hat, dass man eine Menge hochinteressanter Persönlichkeiten kennenlernt. Und lieber Christian, liebe Kerstin, lieber Michael, das hat mir heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und tschüss.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.